Leute, ich habe ein Problem. Meine Gruppe will übermorgen ein neues Abenteuer spielen, aber ich habe noch keine Ahnung, was wir genau spielen wollen. Also der Klassiker. Ich habe mir aber schon mal 4 Kandidaten ausgesucht. Das sind alle so ungefähr von 2 bis optimal 4 Spieler, also eine klassische D&D-Gruppe. Aber ich bräuchte echt eure Hilfe, um auszusuchen, welches wir spielen sollen. Weil ja bekanntlich da immer Pro und Contra abzuwägen ist bei diesen gekauften Abenteuern. Und vielleicht sind die auch gar nicht alle gleich gut, sondern sehen erstmal nur gleich gut aus. Ich will mich da halt nicht blind reinstürzen. Also brauche ich jetzt euren Rat, welches von diesen 4 Abenteuern wir eurer Meinung nach spielen sollen am besten.
El Clasico natürlich, hier im Commander Kompass.
El Clasico, Barca gegen Nein. Real?
El Clasico, nicht drauf vorbereitet und dann aufs Vorgefertigte.
Ja, so läuft's, aber auch vorgefertigte Abenteuer können cool sein. Natürlich. Aber trotzdem erstmal herzlich willkommen zum Commander Kompass. Eine neue Folge, ein neues Problem für uns. Ich bin Jochen und bei mir sind Fritz.
Hallihallo.
Und Freddy.
Zynische Freddy hat bereits sein Verdikt gegeben.
Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach die Abenteuer, die ich dann meiner Gruppe präsentieren kann, mal an. Und dann können wir die ja vielleicht auch dann nochmal zusammenspielen. Aber erstmal müssen wir wissen, welche lohnen sich davon überhaupt. Denn es gibt ja wieder 4 Stück und ich würde mal sagen, wir gehen die einfach nach und nach durch.
Jochen, ich möchte noch kurz einwerfen, dass du dich natürlich genau an die richtigen Leute gewendet hast für Experten-D&D-Wissen. Freddy kennt sich da ja nicht so aus, aber ich bin ja der große Dungeons & Dragons-Veteranen-Experte in unserer Runde und werde dementsprechend in dieser Folge mal wieder damit glänzen, dass ich sämtliche Lore aus den Forgotten Realms euch erklären kann.
Was genau sind die Forgotten Realms?
Das würdest du nicht verstehen, Freddy. Die Antwort auf diese Frage könnte dich verunsichern.
Ah, okay.
Ein Geheimnis, das viele Leute nicht kennen, Fritz, ist nämlich 4-maliger bayerischer Dungeon Master Meister. Aber das tut jetzt hier nichts zur Sache, denn wir wollen schließlich rausfinden, welche Abenteuer wir spielen wollen. Ich dachte mir, beginnen wir mal mit einem sehr heroischen. Das Abenteuer 1. Die Aura des Mutes. Ich gebe euch immer eine kurze Beschreibung und dann schauen wir mal ein bisschen rein und gucken, ob sich das lohnt vielleicht. In der Aura des Mutes dreht sich alles um Galea, die Entzünderin der Hoffnung. Das ist ein weiblicher Elfenritter und die Gruppe soll ihr helfen, möglichst viele und vor allem möglichst mächtige Verzauberungen und magische Gegenstände zu finden, damit sie halt ganz normal, wie Ritter das eben tun, ihre Feinde damit vernichten kann. Es gibt aber noch einen kleinen Twist. Es gibt nämlich noch eine optionale Quest, also man hilft nicht nur Galea, sondern man kann sich auch noch mit dem Frostriesen Storwald anlegen. Und der kann sich mit Schutzzaubern einhüllen und den Kampf manipulieren. Also ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Aber das schauen wir uns jetzt zuerst mal ein bisschen im Detail an.
Du hast bereits also Storwald erwähnt und Galea. Und irgendwie kommt es mir so vor, als wären die zwei nicht wirklich vereinbar. Also wenn Galea dieses hohe, also wirklich die verzauberten Artefakte und sonstiges, wenn du mit dir in die Höhlen abtauchst und versuchst, Dinge zu finden, wo ist dann quasi, ist der Storwald ist dann eigentlich nur quasi ein Boss? Und mir kommt es ja so vor, dass, wenn du die Geschichte von Galea erzählst, ein bisschen was anderes machen. Der Storwald kann interessant sein in seiner eigenen Welt und ich denke aber, viele Leute umgehen ihn halt einfach, weil der Rest sich jetzt nicht unbedingt nach den Verträglichsten anhört.
Wir können ja mal ganz kurz konkret sagen, was die so mitbringen an Fähigkeiten, die beiden. Und zwar Galea, also die Hauptperson in dieser Storyline, ist 4-4. Hast du schon gesagt, Elfenritterin, hat Wachsamkeit und die Fähigkeit, man darf zu irgendeinem Zeitpunkt immer die oberste Karte der Bibliothek sich anschauen und man kann Aura und Ausrüstungszauber von oben von der Bibliothek spielen. Wenn man auf diese Art und Weise einen Ausrüstungszauber wirkt, kommt die gleich ausgerüstet an eine Kreatur ins Spiel, beziehungsweise im Spiel rüstet sie sich aus. Und das Ganze bekommt man für die unschlagbaren Kosten von einem farblosen Mana und grün, weiß und blau, also Bandfarben für Galea. Was macht denn Storwald?
Storwald ist der Frost-Giant Jarl. Der hat 7-7, kostet 7, nämlich 4 farblose Mana und auch Band, also grün, weiß und blau. Er hat Ward 3, also Abwehr, glaube ich, 3 heißt das, oder wie auch immer, korrigiert mich einfach. Das heißt, wer auch immer ihn anvisiert mit einem Zauber, muss 3 mehr bezahlen. Der Trick bei ihm ist, er gibt all deinen anderen Kreaturen ebenfalls Ward 3. Und dann hat er noch die Eigenschaft, dass immer wenn er aufs Schlachtfeld kommt oder angreift, kann man einen Effekt oder 2 wählen von den 2, die er hat. Eine Kreatur deiner Wahl wird zu einer 7-7 bis zum Ende des Zuges oder eine Kreatur deiner Wahl wird zu einer 1-1 bis zum Ende des Zuges. Damit kann man ja schon einiges machen. Ist eigentlich ein interessanter Frostriese.
Ja, finde ich auch.
Aber Freddy hat es ja schon ein bisschen angesprochen. Das Abenteuer ist nicht ganz rund, was das angeht. Weil wenn man sagt, okay, es gibt jetzt in jedem dieser Abenteuerbücher, das werden unsere Zuhörer noch feststellen, gibt es 2 Wege, die man gehen kann. Dann ist Galea, wie Freddy sagte, die kümmert sich eben um Ausrüstung und um Verzauberung. Und ja, worum kümmert sich Storwald eigentlich? Um draufhauen und mit Freunden draufhauen und andere Leute kleiner machen, damit man noch besser draufhauen
und kann. Und Manipulation von den eigenen Kreaturen, damit aus komischen 1-1er, ich ziehe so viel, wie du Power hast, Dingen auf einmal 7, eine Draw 7 wird und solche Dinge. Also,
Ich finde ihn durchaus witzig. Also ich muss sagen, vom Design her, vom Charakter her selber, also von dem, was er macht, finde ich den Storwald eigentlich interessanter, weil ich persönlich jetzt Aura- und Equipment-Decks nie so 100% warm geworden bin mit denen. Also ich habe da, die sind meistens irgendwie ein bisschen Voltron, aber dann auch für meines Erachtens dann doch relativ anfällig. Gerade gegen Boardwipes und so. Natürlich, klar, du kannst dann wieder in Destructible-Effekte reinmachen. Aber letztlich, wenn deine Kreaturen halt weg sind, dann hast du ein ziemlich großes Problem und bist halt sehr verwundbar. Und das gilt zwar bei den Storwald auch, aber ich finde, dieser Design-Space von Power-Toughness verändern, der ist noch nicht so sehr krass ausgereizt in Magic. Und da gibt es durchaus interessante Sachen. Also ich glaube, so wenn ich jetzt deiner Spielgruppe, Jochen, würde ich jetzt empfehlen, bei diesem Abenteuer tatsächlich dann eher mit dem Storwald sich zu verbünden, um ein bisschen ausgefalleneres Abenteuer zu erleben.
Na, ich bin ein bisschen so durch die Artefakte und Enchantments und die Neuerungen halt auch gegangen und vor allem, welche alten Dinge in diesem Modul sind. Und was mich echt gewundert hat, ist, dass sie doch mal ganz interessante Dinge aus einem alten Modul übernommen haben. Ich meine, Utopia Sprawl habe ich schon ewig nicht mehr gesehen, dieses Teil. Und dann der Pure Steel Paladin ist immer wieder schön gut gesehen. Und einfach Karten wie Heroic Intervention mit schönen neuen Artwork, das sind
ja
Basilisk Scholar. Ich könnte halt wie wirklich sagen, wir haben hier einen Best-of aus sehr, sehr vielen Dingen gemacht, insbesondere der Enchantment-Seite. Und wenn ich mir dieses Deck anschaue und wirklich das Deck kaufe, finde ich vielleicht Storwald kann was Cooles, dieses kann man zu einem coolen eigenen Abenteuer machen. Aber ich würde Galea wirklich nicht wegstoßen, weil die Dinge, die in den Modul drin sind, sind schon mal eine wahnsinnig gute Grundlage. Und Galea hat nämlich einen riesen Vorteil, den die ganzen anderen Band-Enchantment-Themen keiner dieser Helden hatte was. Und zwar kann sie Pazifismus-Effekte und Sonstiges von der Bibliothek spielen. Und dadurch hast du nämlich eine Art von Auren und Sonstiges, die gar nicht unterstützt werden von irgendeiner dieser ganzen bekannten Band-Enchantress-Legenden. Und ich denke, Galea ist der erste Commander, der diese ganzen Archetypen wirklich effektiv nutzen kann.
Ich glaube auch, also das, da wäre ich nie drauf gekommen, Freddy, aber das, dafür bist du ja unser Experte, was sowas angeht. Ich habe bei Galea so das Gefühl, da, wenn man umbauen will, kann man sehr viel bei der umbauen. Die hat halt den echt coolen Effekt in meinen Augen, dass sie Equipments im Grunde zu Auren macht, weil ganz oft hat man das Problem, dass man das Equipment schon ausspielen könnte, aber man kann halt dann nicht die Kosten dafür bezahlen. Das umgeht man damit. Aber wenn man das richtig polieren will, dann wird man wahrscheinlich eher in eine Richtung gehen, also entweder in die Equipment-Richtung oder eben in die Verzauberungsrichtung. Das heißt jetzt, dass das Deck so ein bisschen, da kommt ja auch noch dann oben Top-Deck Manipulation dazu, das gibt's ja auch Karten, ist eines der wenigen Decks überhaupt, in denen mal die Halimar-Depth, also dieses Land, das getappt ins Spiel kommt, und dann kann man sich die obersten drei Karten anschauen und dann in beliebiger Reihenfolge zurücklegen, irgendeinen Sinn ergeben, auch wenn sie immer noch nicht so mega toll sind, meiner Meinung nach zumindest. Da muss man dann aber halt ein bisschen was tun, weil so wie das jetzt ist, finde ich, hat es sehr viele schöne Einzelstücke. Hast du ja schon gesagt, Heroic Intervention ist cool. Dann diese ganzen Klassiker oder auch eher neuere Karten wie Kenris Transformation, das ist ein super Removal-Stückchen, womit man halt eine gegnerische Karte in einen 3-3 Hirsch verwandelt und eine Karte zieht. Aber das ist so ein bisschen weder Fisch noch Fleisch. Das heißt, da kann man sehr viel dran arbeiten, was ich aber eigentlich begrüße bei sowas. Weil dann hat man so ein bisschen den Ansporn, da noch was zu tun. Und wenn man erst recht auf Storwald geht, weil dann, also da muss man anders drumherum bauen.
Also ich denke, was bei dem Modul tatsächlich der Fall ist, mehr als bei einigen der anderen Module und mehr auch als bei einigen der Strixhaven-Geschichten, ist, dass es wirklich sehr einsteigerfreundlich ist, glaube ich. Und mit einsteigerfreundlich meine ich in dem Fall auch, es ist eine Neuauflage von einer mittlerweile relativ klassischen, einem relativ klassischen Archetyp, den es ja durchaus schon das ein oder andere Mal in genau Band auch gab, ja auch als Precon damals. Es gab ja dieses große Enchantress-Precon mit der Planeswalkerin als Commander. Und das ist jetzt an sich nicht wirklich was Neues. Also das Abenteuer ist vielleicht, wenn jetzt erfahrenere Leute in deiner Gruppe sind, Jochen, könnten sie das schon mal so gesehen haben oder schon mal so gespielt haben. Wenn man in Richtung dieser Equipment-Sachen geht, dann ist es ein bisschen origineller, glaube ich, weil erfahrungsgemäß ist das ja meistens dann irgendwie Rot-Weiß oder Boros oder Lorhold oder wie auch immer. Das ist dann was noch, also auch für Leute, die das ein oder andere Mal schon vergleichbare Module gespielt haben, trotzdem immer noch interessant sein kann. Aber ich muss jetzt sagen, so aus meiner Perspektive ist jetzt nicht viel in diesem, wenn ich mir das angucke, in diesem konkreten Abenteuer drin, was mich jetzt reizen würde. Also ich würde, glaube ich, eher ein anderes wählen, wenn ich in deiner Gruppe bin.
Also wäre auch jetzt mein Urteil darüber wäre, dass es halt sehr klassisch ist. Also wenn man Fantasy-Abenteuer sucht, wird man mit Galea gut bedient. Das ist halt eine Elfenritterin, die mächtige Schwerter sucht und ein gewaltiger Riese, der seine Feinde mit einer Axt zertrümmert. Also ich glaube, da würde ich dir zustimmen, dass man da vor allem als Neuling, kriegt man halt genau, was man von Dungeons & Dragons will. Das ist einfach Fantasy und cool.
Und eine wichtige Sache ist halt hier dieses Modul. Wir haben jetzt halt nicht wirklich über die Neuerungen geredet. Sind alles ganz interessante Dinge, nice to have. Ich finde da die Klassiker neu aufgelegt zu haben, so viel wichtiger. Utopia Sprawl und Pure Steel Paladin, dessen Slam Dunks. Und kann man sich sehr trotzdem, würde ich sagen, gönnen. Aber ich denke, da gibt es nämlich was Interessanteres, nämlich weil ich sehe, dass du hier noch die Gewölbe des Todes hast.
Ja, ich habe ja, wie gesagt, mir 4 Abenteuerbücher besorgt, weil ich gar nicht wusste und ein bisschen in Panik war, was ich so meinen Leuten servieren soll. Ich lese einfach mal wieder den Klappentext vor von Gewölbe des Todes, wie bei einem guten Krimi. Dieses Abenteuer ist ein klassischer Dungeon Crawl rund um Sefris von den verborgenen Wegen. Um eine Armee von Untoten zu erschaffen, muss sich die Gruppe immer wieder in Gewölbe wagen. Jetzt bin ich mir echt nicht sicher, ob das als Abenteuer für eine rechtschaffen gute Gruppe ungefähr geeignet ist, aber Dungeon Crawls, Dungeons zu erkunden, ist halt wirklich immer klassisch cool. Und es gibt vor allem auch noch als so Sekundäroption auch noch eine sehr, sehr klassische Dungeons & Dragons Figur. Es treibt sich in diesen Dungeons nämlich auch, habe ich gelesen, der Gedankenschinder Nihilor herum. Und der ist halt, wie Gedankenschinder das so machen, bewandert in Gedankenkontrolle und schnappt sich dann seine Feinde und unterwirft die seinem Willen.
Wir können ja noch mal kurz sagen, was genau das dann bedeutet, wenn man sich seinem Willen unterworfen wird in dem Fall. Und was ist das mit dem Dungeon Crawl? Ich bin neugierig.
Ja, wir hätten zum einen eben Sefris of the Hidden Ways oder Sefris von den verborgenen Wegen. Die sagt, immer wenn eine oder mehrere Kreaturen in deinen Friedhof kommen, von egal wo, dann gehst du ins Gewölbe. Und das passiert aber nur einmal pro Zug maximal. Und dann hat sie noch die Fähigkeit Untote erschaffen. Und das sagt, immer wenn du einen Dungeon komplett abschließt, dann darfst du eine Kreaturenkarte aus dem Friedhof aufs Schlachtfeld zurückbringen. Und der Nihilor, das ist eben so ein klassisch böse aussehender Gedanke.
Ja, ich sehe hier gerade, er hat 3,5, er kostet 2 farblose Mana und die Esper-Farben, also weiß, blau und schwarz, ist ein Horror. Oh, the Horror. Und er sagt, wenn er ins Spiel das Schlachtfeld betritt, dann tappst du von jedem Gegner, von jeder Gegnerin eine ungetappte Kreatur, die du kontrollierst, also für pro Gegner eine. Und wenn du das machst, kriegst du die Kontrolle von einer Kreatur, die diese Spielerin, dieser Spieler kontrolliert. Die muss aber weniger oder gleich der Power von der getappten Kreatur sein und du behältst die Kontrolle nur, solange du Nihilor kontrollierst. Und dann hat er noch die ausgelöste Fähigkeit, Triggered Ability. immer wenn du mit einer Kreatur angreifst, die einem Gegner gehört, bekommst du 2 Leben und die andere Spielerin oder der andere Spieler verliert 2 Leben. Den finde ich echt cool, muss ich sagen. Der gefällt mir super gut.
Das ist auch der teurere von beiden. Also der kostet 2 beliebige und dann Esper. Also weiß, blau und schwarz. Sephiris ist günstiger, kostet nur Esper. Also das kann man schon, die kann man schon relativ schnell aufs Feld bringen. Ja, ich finde Nihilor auch insgesamt besser. Also alle Leute kennen meine Abneigung gegen Bösewichte, aber ich finde das schon interessanter, was da geboten wird, als das, was von Sephiris kommt.
Wie siehst du das, Freddy?
Ich meine, wer kennt halt nicht das typische, ich opfer meine kleinen Kreaturen. Aha, ich bin aber eigentlich die Gute. Ich weiß nicht, Sephiris ist halt einfach eine Legende, die für mich eigentlich mehr nach, ich möchte gut wirken, aber ich bin immer noch die Böse. Indem ich halt einfach, tut mir leid, ich komplettiere halt diesen Dungeon und dann bringe ich, lass mal schauen. Hier in diesem Modul ist noch nicht so viel Böses drin, aber sobald ich mit irgendetwas Größeres update oder ein Zusatzmodul nehme, mit riesigen Kreaturen, auf einmal ändere ich halt wirklich die ganze Dynamik davon. Und klar, ich habe wirklich eine Schwierigkeit, hier eine Meinung zu formen, da ich beide Legenden ziemlich lahm finde.
Das ist auch eine Meinung.
Ja.
Wo ich mit euch mitgehe, ist, ich mag ja diese Dungeon-Mechanik total gern. Ich finde die super, super cool. Und ich freue mich auch total, dass es eine dreifarbige Legende gibt, die sehr stark mit dieser Mechanik synergiert, weil häufig ist das Problem ja von so begrenzten Mechaniken, die eben nur in einem bestimmten Setting auftauchen, in einem bestimmten Block oder Set, dass sie halt auf Dauer nicht genug Support bekommen, um irgendwie über längere Zeit hinweg tatsächlich dann auch ein Deck am Leben zu halten. Und was aber eben helfen kann, ist, wenn du eine Legende hast mit möglichst vielen verschiedenen Farben, also mehr als 2 in der Regel, damit du möglichst viele dieser Karten dann auch nutzen kannst, auf denen diese Mechanik vorkommt, plus selber mit einer starken Interaktion. Das Problem jetzt bei Sephiris ist aber, dass sie, glaube ich, nicht genug Payoff tatsächlich bietet oder nicht genug irgendwie diese Dungeons halt aktiviert. So. Also es ist ganz interessant mit dem, so das wird ausgelöst, wenn du millst, wenn deine Sachen sterben. Also du kannst auch irgendwie Sacrifice und Recur machen. Aber dadurch, dass es immer nur einmal pro Zug ist, ist es dann gar nicht so krass, glaube ich. Also ich meine, es hängt so ein bisschen davon ab, dann damit zu spielen, mal gucken. Ich glaube, man kann da schon ziemlich schnelle Dungeon Runs machen, aber es ist jetzt nicht so, finde ich, wenn ich die Karte sehe, habe ich nicht das Gefühl so, oh, okay, da ist jetzt wirklich High-Power-mäßig das unterwegs. Also ich glaube, das Modul ist für deine Playgroup wieder als Empfehlung. Ich glaube, das ist eher was, wo die Adventuring-Party, sag ich mal, gemütlich ein bisschen farmen kann, aber nicht unbedingt auf High-Level-Kreaturen trifft und viel Loot am Ende zu erwarten hat, sondern eher so für niedrig-leveligere Charaktere. Keine Ahnung, ob ich das jetzt in dem D&D-Lingo richtig ausgedrückt habe.
Da muss ich zu 10.000% widersprechen. Da könnte ich nicht mehr widersprechen. Denn Sephiris ist nämlich genau, wie gesagt, gut aussehen und richtig, richtig böse in der Hinterhand sein. Ist eh immer so ein Problem mit Nekromantie und sonstiges. Und es gibt hier ein paar ganz coole neue Zauber, wie eben den Grave Endeavor, starker neuer Nekromantie-Zauber und auch der alte Necromantic Selection. Aber Sephiroth of the Hidden Hand und diese Venture-Mechanik ist ausgefleischt, weil sie in sich selbst schon extrem geschlossen ist. Und wenn man mit dieser Mechanik noch nicht gespielt hat, dann weiß man nicht. Es ist genau das gleiche wie zum Beispiel, ich sag jetzt mal, Ghule. Ghule in Dungeons & Dragons. Man schaut drauf, haha, die sind Challenge Rating 2. Das heißt, ich kann da ja ein paar reinhauen mit Level 2, an Level 2 Partys. Ghule haben außerdem den paralysierenden Biss. Das heißt, wenn die Party sich auch noch leicht splittet, hauen die so viel mehr über das, was man eigentlich gedacht hat. Und das kann den kompletten Party-Wipe verursachen für einen Challenge-Rating 2-Monster, wo man am Anfang dachte, was soll denn das? Weil eben manchmal ist das Challenge-Rating nicht so gut, wie das, was eigentlich auf der Karte machbar ist. Und Sephiroth ist genau wie eine Art Ghoul. Wirkt schwach, aber ihr Challenge-Rating ist um einiges höher, als man denkt.
Okay, das sind legitime Punkte. Ich denke halt, auf Dauer ist es dann trotzdem quasi das Problem ist so ein bisschen an ihr, was ich sehe, ist, dass die Quality der Kreaturen, die du reanimaten kannst, ist halt begrenzt dadurch, dass du einen signifikanten Teil von deinem Deck halt aufbrauchen musst, um auch ein bisschen Venture-into-the-Dungeon-Effekt zu haben. Weil wenn es jetzt nur mit ihr selber ist, ich meine, wie viele Rooms haben diese Dungeons in der Regel? Da brauchst du 4, 5 Züge, bis du dann mal so ein Reanimate bekommst, wenn du nicht noch andere Dungeon-Crawl-Effekte benutzt. Und dadurch, wenn du dann die halt benutzt, dann ist es gleich schon wieder ein bisschen dürftiger, was du tatsächlich reanimatest, weil davon, glaube ich, auch nicht so viele ETB zum Beispiel Effekte haben. Jochen, was meinst du?
Ja, ich bin eh so hin und her gerissen von so Mechaniken, die halt nur in einem Abenteuer wirklich genutzt werden und dann da groß aufs Podest gestellt werden. Und dann denkt man sich, okay, in 2 Jahren kommt man dahin zurück und ja gut, da hat sich jetzt nicht mehr so viel getan. Ich würde, wenn ich das Modul hätte, zuallererst wahrscheinlich entweder komplett in diese Richtung des Dungeon Crawls gehen, aber dann wäre es wahrscheinlich zu schwach. Also dann wäre das, was man rauskriegt. Ich glaube, da kann man keine so arg gute Geschichte erzählen. Und eine Geschichte rund um Nekromantie hat man halt auch schon ungefähr 10.000 Mal gehört. Was ich allerdings tatsächlich gut finde an diesem Abenteuer ist, dass es ein sehr, sehr cooles, einen sehr coolen neuen magischen Gegenstand hat für Zauberer. Und der hat mich da total begeistert, egal was so in dem Rest jetzt drin ist. Die Rod of Absorption. Die fand ich richtig, richtig schön. Es ist ein blaues Artefakt, 2 und ein Blau. Und immer wenn ein Spieler einen Instant- oder Sorcery-Zauber spricht, dann wird der nicht in den Friedhof gelegt, sondern kommt ins Exil, wenn er gewirkt wird. Und dann kann man X bezahlen und die Rod of Absorption zerbrechen, also opfern. Und dann darf man eine beliebige Anzahl dieser Zaubersprüche, die man damit ins Exil geschickt hat, mit Mana-Wert von X oder weniger oder das nochmal zu bezahlen wirken. Und das ist so für mich so dieses eine Ding, warum ich eigentlich schon das Abenteuer gerne hätte, nur damit ich die Werte von der Rod of Absorption in meine Abenteuer einbauen kann, weil auch wenn ich Magier jetzt nicht so mega krass gut finde, ist das schon was mich daran begeistert hat. Der Rest, ja, das ist halt, ich bin nicht so der Dungeon Crawler.
Ich finde auch noch, was ganz cool ist, das ist, um die muss man ihr eigenes Abenteuer bauen, das kann man nicht einfach hier nehmen, aber es ist Min Wily Illusionist und egal wie sehr ich eigentlich Gnome hasse, ist es eine Gnome-Zauberer, kostet 1 und 2 Blau. Immer wenn du deine zweite Karte in der Runde ziehst, machst du ein 1-1 blaue Illusion-Kreatur mit diese Kreatur erhält +1/+0 für jede andere Illusion, die du kontrollierst. Und das ist halt eine Illusion selbst. Und immer wenn eine Illusion stirbt, dann darfst du eine Permanent-Karte mit weniger Power von deiner Hand auf Battlefield legen. Und ich weiß gar nicht, in welche Lande man sich damit begeben möchte, in was für Fälle man diese genau jetzt verwenden möchte. Doch, ich weiß nicht, so für monoblaues Abenteuer auf jeden Fall was ich mal im Hinterkopf behalten würde. Und ich muss halt sagen, dadurch, dass Illusionen meistens sterben, dadurch, dass sie von irgendwas angewählt werden, ist es ein super Weg, den Downside zu einer Upside zu machen.
Okay, Moment, ich habe eine wichtige Frage hier. Warum hast du Gnome? Ich dachte, Gnome sind cool und nett und sympathisch. Also zumindest.
Ich habe lang genug World of Warcraft gespielt, um zu wissen, dass das die wahren ERPer sind.
Ja, mit Gnomen verbindet man entweder gute Dinge oder traumatische Erlebnisse.
In Goldshire.
Wo Freddy auf dieser Skala steht, habt ihr jetzt auch rausgefunden.
Ja, Freddy verbindet ja mit relativ vielen Dingen traumatische Erlebnisse.
Aber die Min, die ist mir auch noch aufgefallen, weil das ist tatsächlich eine sehr coole Legende. Ist halt jetzt nicht wirklich ein Tipp, wo man sagt, okay, nimm dieses Abenteuer und bau da nur was, eine Geschichte um die rum, weil da muss man dann schon sehr, sehr viel entfernen und wieder sehr viel neu investieren. Aber Illusionsmagie ist immer cool. Illusionsmagie hat sehr, sehr coole Effekte. Illusionen sind interessant dadurch, was Freddy schon gesagt hat, dass sie eben immer diesen starken Nachteil eigentlich haben. Wenn man sie anfasst, gehen sie kaputt. Aber die ist mir auch noch aufgefallen als eine Legende, der ich definitiv mal ein Abenteuer widmen möchte.
Ich habe witzigerweise auch eine Sache in diesem Modul, die mir ganz besonders gefällt. Und interessanterweise hat sie Aspekte von sowohl Jochen, deiner Karte als auch von Freddy. Nämlich zum einen hat es was zu tun mit, es wird was geexiled und kommt dann zurück, so wie der Rod of Absorption. Und zum anderen hat es auch was mit Illusions zu tun. Es ist nämlich selber eine Illusion. Es ist das Phantom Steed, das sich versteckt in diesem Abenteuermodul. Das ist ein 4-3 Pferd und eine Illusion für 3 farblose und ein blaues Mana, hat Flash. Und wenn es ins Spiel kommt, dann exilierst du eine andere Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, bis das Phantom Steed das Spielfeld wieder verlässt. Und dann hat es noch die Fähigkeit, dass immer wenn es angreift, kriegst du einen getappten und angreifenden Token, der eine Kopie der exilierten Kreatur ist, noch zusätzlich eine Illusion ist und am Ende vom Zug geopfert wird. Finde ich eine total witzige Karte, weil durch das Flash auf der einen Seite ist es ein, es kann eine Kreatur vor dir halt retten vor einem Removal Spell, in dem es halt einfach exiliert wird und dann irgendwann wiederkommt. Es synergiert natürlich super gut mit ETB-Fähigkeiten, also dadurch, dass du diese Tokens bekommst und wenn du das eben auf eine Kreatur spielst, die einen ETB-Effekt hat, kriegst du den halt jede Runde, wenn es angreift und auch am Ende, wenn das Ding wieder zurückkommt. Plus, mit dem Flash hat es auch ein bisschen einen Pseudo-Haste. Das Problem bei so Karten mit diesen Effekten ist ja oft, wenn die einen sehr starken Effekt haben, der beim Angriff triggert und das Ding aber ohne Haste kommt und erstmal einen Turn-Cycle überleben muss, dann wird es halt oft weggeballert und durch das Flash kannst du es auch einfach mal am Ende vom Zug der Spielerin vor dir machen und dann in deinem Zug direkt damit angreifen und kriegst mindestens einen ETB und Angriff raus. Und das finde ich eine witzige Karte, wo ich mir auch vorstellen könnte, das könnte auch witzig sein für so eine Playgroup, eine D&D-Gruppe, dann diesem Steed zu begegnen auf der Kampagne. Da kann man bestimmt interessant das irgendwie auch einbauen.
Glaube ich auch. Ich habe übrigens für mich, ich hatte ja die Rod of Absorption schon als mein lieblingsmagisches Artefakt, was so ein bisschen meine Mini-Perle war, als ich das so durchgeblättert habe, war die Thorough Investigation, weil ich glaube, das ist tatsächlich was ein bisschen auch in nicht so hochleveligen Sachen durchaus Spaß machen kann. Es ist eine Verzauberung für Weiß und 2 beliebige und die sagt immer, wenn du angreifst, dann darfst du investigaten, also einen Hinweis erschaffen. Und immer, wenn du einen Hinweis opferst, das macht man normalerweise für 2 Mana und dann darf man eine Karte ziehen, dann gehst du ins Gewölbe. Jetzt ist es so, ich habe ja selber schon gesagt, okay, das ins Gewölbe gehen wird wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr so viel, wird keine so große Rolle mehr spielen, aber diese Clues oder Hinweise zu erschaffen, die sind vor allem in der Farbe Weiß, das ist eine coole Sache, auch weil man oder auch wenn man viel um Artefakte rumbaut. Und dann sind die eigentlich immer nützlich.
Das Interessante ist ja auch, es interessiert sich nicht, wie das Clue sacrificed wurde. Also wenn man zum Beispiel auch andere Sacrifice in Artifact, Sacrifice a Permanent Dinge hat, Krakan Ironworks aus den Mirrodin-Büchern, top.
Das ist der gute weiße Card Advantage, der jetzt endlich gekommen ist.
Ja, und das ist, glaube ich, so ein bisschen mein kleiner Geheimtipp. Wenn man sich das Abenteuerbuch holt, dann kann man gerade das mal den Abschnitt mit der Thorough Investigation vielleicht noch mal ein bisschen angucken und dann überlegen, ob man dazu mal was machen möchte.
Aber ich glaube, du wirst dieses Abenteuer erstmal nicht spielen.
Im Gegensatz zu dem Bandmodul, beim Bandmodul war es ja sehr stark eigentlich das gesamte Ding ausgerichtet auf die Face Commanderin, ne? auf die Equipmentfrau. Bei dem sieht man jetzt durchaus im Deck selber auch schon Ansätze, die halt mit dem Nihilor synergieren. Dieses ganze Zeug, was eben Attack Trigger hat und sonstige Sachen, also die Thorough Investigation oder auch der Wand of Orcus, so ein schwarzes Equipment, die interagieren ja oder synergieren eben auch mit diesem Attack-Trigger von Nihilor selber. Und das finde ich zum Beispiel auch eine super interessante Richtung, in die man dieses Abenteuer entwickeln könnte. Weil Esper Red Zone ist was ich fast noch nie gesehen habe. Also das, glaube ich, könnte schon ein super, super originelles Abenteuer tatsächlich auch werden, wenn man das in diese Richtung setzt.
Denke ich auch. Ist immer mal ganz cool, wenn man gerade da, wo man es nicht erwartet, vielleicht mal ein bisschen aggressiver spielen kann. Ich finde das immer sehr lohnenswert.
Aber apropos originell, ne, du hast, glaube ich, noch eins dabei, wo das definitiv in diese Richtung geht.
Ja, denn was ist bitte origineller, als ein Portal in andere Welten zu öffnen? Es gibt ja noch unser Abenteuer 3, Portal der Welten.
Da Stargate.
Hat, genau,
The Expanse.
Da hat MacGyver, der heißt hier Prosper, der Buchgebundene, sein Tiefling, hat ein Portal geöffnet. Und damit zieht er Dinge aus der Zukunft zu sich heran und nutzt die, um sich zum einen zu bereichern und zum anderen natürlich, um das Wissen zu benutzen, um seine Zaubersprüche ordentlich aufzupeppen. Und gleichzeitig ist noch die vielleicht ikonischste Kreatur von Dungeons & Dragons nach Dragons drin, nämlich ein Beholder, der Karasikar, der Augentyrann. Und der sitzt eigentlich wie so eine Spinne im Netz und stachelt seine Feinde, in dem Fall wahrscheinlich die Heldengruppe, gegeneinander auf und manipuliert so das Schlachtfeld um sich rum.
Wir können ja der mal Augentyrann ist allein angehen. Schon ein super Name einfach.
Ja, das ist fantastisch. Wir können sie ja mal kurz genauer beschreiben, dann bleib du doch mal direkt beim Augentyrann, Fritz.
Ja, gerne. Also erstmal muss ich dazu sagen, also ich bin ja jetzt nicht so der absolute D&D-Experte, aber Beholder finde ich einfach nice. Ich finde es auch so witzig. Ich glaube, da hat sich einfach irgendwann in den 80er Jahren, als D&D noch total jung war, hat sich mal einer hingesetzt und so, oh, scheiße, ich brauche irgendwie ein Monster, das ist super krass, aber ich kann nicht besonders gut irgendwie zeichnen. Es ist einfach so ein riesiger Ball mit lauter Augen und diese Augen schießen irgendwie total gefährliche Sachen ab. Und das ist ein Charakterdesign, das ich total gutheißen kann. Der Karasikar konkret hat 5/5 Rakdos-Farben, weil wir sind im Rakdos-farbigen Modul, kostet 3 farblose Schwarz und Rot, ist ein Beholder, wie gesagt. Und immer wenn du einen Gegner, eine Gegnerin angreifst, tappst du eine Kreatur, die dieser Spieler kontrolliert. Und du goadest sie, also das bedeutet, die Kreatur muss im nächsten Zug angreifen, aber kann nicht dich angreifen. Und das passt sehr gut zu der zweiten Hälfte der Karte, die zweite Hälfte sagt, immer wenn ein Gegner einen anderen deiner Gegner angreift, dann kriegst du und die angreifende Spielerin jeweils eine Karte, also ihr zieht jeweils eine Karte und ihr verliert jeweils ein Leben. Ich finde das eine super witzige Karte, ich bin immer ein Fan von so politischen Karten und die Goat-Mechanik ist meines Erachtens eine der absoluten coolsten Mechaniken, die es überhaupt gibt, ever. Gerade im Commander und ich finde den also rundum cool. Freddy, der Prosper ist aber fast noch cooler, oder? Ich glaube, das wäre zumindest so, wie ich dich einschätzen würde.
Ja, Karasikar ist halt, er erinnert mich halt ein bisschen an Kardur und Kardur ist besser. So. Also, Prosper Tomebound, 2 und Rakdos, 1/4 Death Touch, Tiefling Warlock mit Mystic Arcanum. Zu Beginn deines Endsteps schick die oberste Karte deiner Bibliothek ins Exil und bis zum Ende deiner nächsten Runde darfst du diese Karte spielen. Und immer wenn du eine Karte aus dem Exil spielst, dann machst du einen Treasure Token.
Now we are talking.
Also, erstmal Card Advantage, weil man darf ja diese Karte playen. Also darf man auch Länder davon spielen und hat immer eine Karte zur Verfügung. Der große Vorteil mit diesen Treasures, die auch in letzter Zeit eben mehr gepusht worden sind und Magda macht daraus zum Beispiel Riesenartefakte und Drachen und sonstiges. Ich glaube, wenn man Prosper spielt, hat man definitiv eine Möglichkeit, das zum eigentlichen Drachendeck zu bauen, aber dazu kommen wir später noch. Und diese ganze Artefakt-Synergie in Rakdos in den letzten Jahren habe ich eh sehr stark verfolgt. Und da muss man einfach sagen, dass in diesem Deck speziell mit den Marionettenmeister und anderen Karten, die eben sich um Artefakte kümmern und Artefakte sterben, einfach die ganze Synergie da ist. Also, das heißt nicht, dass Karazika nicht reinpasst, sondern passt sogar sehr gut rein, weil die ganzen kleinen Artefakte und sonstiges ja dann trotzdem diesen Goat-Effekt auslösen und noch mehr Karten nachziehen. Aber wenn ich dieses Modul hole, dann weil ich hauptsächlich Prosper spielen möchte, und da ist definitiv mehr als genug geboten.
Ich glaube auch, also das ist, erstmal würde ich sagen, von allen vier Modulen ist das für mich zumindest das, was auf den ersten Blick mit Abstand am witzigsten aussieht und auch am originellsten. Und ich glaube mit Prosper, ich glaube, der ist auch einfach wirklich stark als Karte. Also diese Treasures sind nicht zu unterschätzen, der Card Advantage ist nicht zu unterschätzen und es gibt so viel in dem Deck, was enorm cool mit ihm synergiert. Mit weitem Abstand finde ich da am allercoolsten Fever Suspicion. Ist eine Sorcery mit Rebound, also kostet ziemlich viel, 6 farblose und schwarz und rot. Und sagt, jeder Gegner exiliert die Karten von oben von ihrer Bibliothek, bis sie auf eine Nichtlandkarte kommen. Und du darfst so viele Zaubersprüche davon casten, ohne ihre Mana-Kosten zu zahlen, wie du möchtest, und hat eben Rebound, das heißt, in deinem nächsten Upkeep kriegst du den Spell nochmal for free aus dem Exil. Und für jede Karte, die exiliert wird und gecastet wird, kriegst du einen Treasure Token mit Prosper. Und der ganze Impulse Draw in Rot, die ganzen Sachen in Schwarz, die dir irgendwie auch Kreaturen irgendwie exilieren und dann sie dich wieder casten lassen. Gibt es auch einiges in dem Deck, also dieser Removal-Spell für 4 Mana, wo du eine gegnerische Kreatur exilierst und sie dann castest. All das synergiert mit dem. Und sowas gab es noch nie. Also das ist eine total neue Sache. Also mein Tipp an deine Gruppe, Jochen, wäre tatsächlich, sich an dieses Abenteuer zu wagen.
Jetzt bin ich in der Zwickmühle, weil ich ja, wie gesagt, schon keine Schurken mag, aber euch absolut zustimmen muss, dass das von den Modulen, die wir bisher hatten, das Spannendste ist. Und das liegt so ein bisschen auch daran, finde ich, dass sowohl Prosper als auch Karazika, die bedienen Nischen unseres Hobbys, die nicht wie bei Sephiris so One-Hit-Wonder sind, sondern ja. die denken zwar sich neu was dazu aus, was super, super cool ist, aber trotzdem sind das, wie Freddy schon gesagt hat, also von dir kommt jetzt quasi, du freust dich darüber, dass es neu und lustig ist, und Freddy hat gesagt, ja, das wird schon seit Jahren, wird das, was sie machen, gut unterstützt, und das ist halt eigentlich der perfekte Platz, um da zu sitzen, weil man wird dadurch, also es wird spaßiger, weil es irgendwas Neues ist, und gleichzeitig hast du diesen fantastischen Unterbau, mit dem man so schön spielen kann. Und du hast halt nichts drin, bis auf jetzt natürlich ein paar Sachen, bei denen man würfeln muss oder so. Aber da kann man sich drüber streiten, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Aber sonst hast du da nichts drin, was irgendwie wie Ballast jetzt da liegt. Oder was, wo du dir denkst, ja, okay, das wird das Erste sein, was ich dann da rauslasse aus meinem Abenteuer. Du kannst es einfach so losspielen und es wird, glaube ich, immer Spaß machen, ohne dass du dir groß Gedanken machen musst, was verbessere ich da jetzt, in welche Richtung möchte ich gehen. Und das macht für mich so ein Einsteigerabenteuer schon auch ein bisschen aus, muss ich sagen.
Ich glaube, irgendwo auf der Welt gibt es als erste Karte, die man direkt hat, ganz gleich dann hast du, Freddy, da gibt es, glaube ich, irgendwo den Anti-Jochen, nennen wir ihn der Nechoi, der irgendeine Regel hat, dass er nicht weiß spielt, dass er keine weißen Karten spielt. Und der wird als allererste Karte den Pontiff of Blight cutten, weil der extort hat und da im Reminder-Text ein Orzhov-Hybrid-Mana-Symbol drin ist. Und für Nechoi geht das überhaupt nicht. Das muss direkt raus.
Und die Warlock-Class, weil sie Trash ist. So, aber was, Nechoi was ist auch nicht bei Trash genau. ist. Und jetzt hier ist nämlich so die Sache, weil es Band und dieses Abenteuer sind mit Abstand die, wo ich einfach die meisten Karten als spielbar ansehe. Und ich gehe hier halt einfach durch und nicht mal im Landslot. Dafür muss man einfach mal sagen, what the fuck ist passiert? Wieso sind da auf einmal Tainted Länder drin? Spinerock Knoll, Smoldering Marsh, das sind spielbare Länder. Das stimmt, ja. Wo kommt der Müll her auf einmal? Bojuka Borg? Exotic Orchard Command Tower, das sind alle Länder, die ich, also fast alle Länder, die ich mitnehmen würde. Irgendjemand hat bei Wizards Scheiße gebaut.
Ja.
Ja, ja, muss man übrigens auch zu den anderen Abenteuern sagen, die wir jetzt schon vorher uns angeschaut haben. Die sind vielleicht nicht auf dem gleichen Level jetzt wie das Portal der Welten, aber trotzdem um Längen besser als das, was man sonst so kennt. Also da sind Landschaften drin, da kann man, wenn man so die übrigen, also die früheren Abenteuerbücher kennt, da kann man echt die Ohren anlegen und sich freuen.
Ja, kaum geht der Commander Compass Podcast an den Start und macht sein erstes Set-Review zu Precons, schon fängt die Mana-Base an, besser zu werden. Ob das Zufall ist? Ich würde sagen, nein. Ich bin mir sehr sicher, dass Mark Rosewater direkt mal gesagt hat, oh oh, die Jungs machen mich sonst fertig. Ich muss hier mal ein ernstes Wörtchen reden mit den Leuten, dass die Mana-Bases besser werden. Von daher, gut gemacht, Mark.
Ich denke, die haben einfach irgendjemanden eingestellt, der zu viel Crack geraucht hat. Und das wird definitiv nie wieder passieren.
Freddy, verschreiß nicht. Wir alle möchten doch, dass die Landschaften in unseren Abenteuerbüchern gut sind. Dass das Mana fließt, ohne dass man dabei weinen muss.
Wenn man schon über fließenden Spice redet, möchte ich noch ganz gern eine Spicy-Karte erwähnen. Und es ist, finde ich, der coolere Beholder. Es ist nämlich der Death Tyrant für 4 und ein Schwarz, 4-6 Menace. Immer wenn eine angreifende Kreatur, die du kontrollierst, oder eine blockende Kreatur, die einen Gegner kontrolliert, sterben, dann kreierst du eine 2-2 Zombie Creature Token. Und für 6 Mana kannst du den Todestyrann aus deinem Friedhof getappt ins Spielfeld, aufs Spielfeld bringen, was Instant Speed verwendbar ist. Und das passt nämlich genau in dieses Karsika-Deck rein, weil wenn die Gegner sich einfach gegenseitig zusammenschlagen, du machst immer noch deine Zombies.
Für mich war auch eine Legende, die da drin ist, die auch so einen kurzen Absatz hat, fand ich ganz interessant. Also ich spiele sie, wie gesagt, nicht. Also ich arbeite damit nicht, aber ich fand sie halt ganz cool. Den Lorcan Warlock Collector mit 7 Mana schon, also da muss man Zauberer ordentlich reinbuttern, um den zu beschwören, beziehungsweise als Warlock. Das ist ein Teufel, hat 6/6 fliegend und immer wenn eine Kreatur in den Friedhof eines Gegners kommt, und zwar von irgendwoher, also die muss nicht zwingend ehrbar gestorben sein, dann kann man so viel Leben bezahlen, wie die Mana kostet und sie als Warlock für sich selber aufs Schlachtfeld bringen. Und immer wenn ein Warlock, den man selber kontrolliert, stirbt, dann wird er stattdessen exiliert. Also der Lorcan, der sammelt mit seinen Pakten immer mehr gierige Sterbliche um sich rum, die halt Macht möchten, und verhindert aber in seinem Ehrgeiz und in seinem Geiz gleichzeitig, dass halt andere Leute Warlocks kriegen, beziehungsweise dass deine Warlocks von anderen Teufeln abgeworben werden können. Das ist für mich, auch wenn ich jetzt kein großer Teufel-Fan bin, schon sehr, sehr schöner Flavor.
Ja, ich finde den auch witzig. Ich finde auch, tatsächlich in diesem Deck ist er relativ balanced, würde ich sagen, weil es kein Life-Gain-Deck per se ist, oder zumindest ich sehr wenig Life-Gain jetzt nur sehe, und das dann tatsächlich einen Preis hat, das zu nehmen. In 99% der Fälle in freier Wildbahn wird der natürlich in irgendein absurdes Life-Gain-Deck gepackt werden, das sowieso immer 200 Leben hat, und dann ist der Effekt natürlich schon relativ krass. Gut, du zahlst auch 7 Mana dafür und man kann einfach removen, aber es ist halt sehr, sehr gutes, sehr guter Graveyard-Hate auf Gegner, weil ja auch die Warlocks dann nicht zurückkommen in die gegnerischen Friedhöfe, solange der Typ liegt. Und ja, nebenbei noch bei dir eben auf der Seite dann den Leuten auf die Nase geben.
Übrigens sehr geil mit Sir Konrad der Grimm. Der kann nämlich die Kreaturen in den Friedhof legen und triggert dafür.
Und auch das ist ein Vorteil von dem Abenteuer jetzt. Also wie gesagt, da muss man nicht viel dran schrauben. Aber wenn man eine Idee hat, dann kracht's ordentlich.
Wollen wir noch zum letzten gehen, dass du da irgendwie unter den Rest da vergraben hast?
Auf jeden Fall.
Ja, ganz unten im Stapel liegt in schönem Rot-Grün der Zorn der Drachen. Das ist auch sehr klassisch, das Abenteuer, unser Abenteuer 4, weil es halt um Drachen geht. Und wie wir wissen, Dungeons & Dragons geht halt nicht ohne Drachen. Aber es geht nicht einfach nur um Drachen an sich, sondern um den drachengeborenen Barbaren Vrondis, den Zorn der Vorfahren. Bei dem weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob er gut oder böse ist. Ist, glaube ich, bei Barbaren auch wirklich eine Gratwanderung. Aber der ruft auf jeden Fall im Kampf sehr mächtige Drachengeister herbei und zerschmettert damit halt seine Feinde. Und dann gibt es auch noch in dem gleichen Abenteuerbuch einen richtigen handfesten Drachen, den Klaus. Ich nenne ihn jetzt einfach Klaus für die restliche Zeit. Das unangefochtene Urwesen. Das ist ein plündernder und mannerhortender Drache, ebenfalls schön rot und grün. Das ist vielleicht der interessantere Teil des Abenteuers, aber schauen wir uns doch erstmal an, was die beiden können, würde ich sagen.
Also, hier möchte ich einfach sagen, dass hier das Gegenteil passiert vom Bandmodul. Denn mir kommt so vor, als wäre das Monster einfach nur reingeworfen bei Galia. Hier kommt es mir so vor, hier kommt es genau andersrum, dass, als wäre dieses Modul ums Monster designed. Und der Held ist mehr oder weniger reingeworfen. Doch, ich finde ihn immer noch interessant. Wrondes ist 3 und Gruul für ein 5-4 Drachenbaban mit Enrage. Also immer wenn er Schaden bekommt, dann kreiert er einen 5-4 rot und grünen Drachengeister-Token mit, wenn diese Kreatur Schaden macht, dann opfer sie. Und immer wenn du einen Würfel wirfst, dann darf sich Rondes einen Schaden selbst hinzufügen. Hier ist nämlich so eine Sache, weil viele Leute haben den halt von Anfang an verworfen, insbesondere wenn man sich das Thema anschaut. Ich sag aber, Rondes ist überraschend cool, da die Enrage-Mechanik selbst sehr, 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 sehr viel Support hat. Und man mit diesen 5-4 Drachen sich schneller Armeen aufbauen kann, da wenn Indestructible auf Rondes liegt und irgendwelche verrückten Dinge machen. Also Rondes an sich top, in dieser Umgebung flop.
Ich sag mal im Vergleich dazu, was der Santa Claus macht. Der Klaus, Santa Claus. Unrivaled Ancient, ein Drache. In diesem Deck geht es ja um Drachen. Das sieht man schon am Namen, man sieht es an den Farben, man sieht es an den ganzen Drachen, die in dem Deck drin sind. Auch daran, dass Rondes selbst ein Drache ist und Drachen macht. Und der Klaus auch. Der hat 4-4. Er hat Fliegend, er hat Eile, er kostet 7 Mana, 5 farblose Rot und Grün. Und immer wenn er angreift, dann kriegst du X Mana in irgendeiner Kombination von Farben. Und X ist die gesamte Power von angreifenden Kreaturen. Und du darfst dieses Mana allerdings nur ausgeben, um Zaubersprüche zu wirken, also nicht zum Beispiel um Fähigkeiten zu bezahlen oder derartige Dinge. Und bis zum Ende des Zuges bleibt es halt, also das heißt, dass eben du nicht das in der Combat-Phase direkt wieder verlierst. Im Prinzip eigentlich eine Art von großer Radar, die ja, die Dominaria-Radar, die ja was ganz, ganz Ähnliches macht. Und ich finde es ganz interessant, dass ihr sagt, dass der besser zum Deck passt, weil das Witzige ist ja eigentlich, dass er überhaupt nichts mit diesem Dragon Tribal erstmal zu tun hat. Er ist halt ein Dragon, aber er geht einfach auf Angreifen und auf Leute bashen und auf Big Mana-Effekte spielen. Und Rondes ist ja der, der tatsächlich Drachentokens macht.
Naja. Ja, generell ist, als ich das durchgelesen habe, war so ein bisschen mein Problem, dass ich da so insgesamt nicht so arg viele Sachen finde. Ja, es gibt ein paar Kostenreduzierer für Drachen, aber in meinen Augen hätte es dieses Modul schon sehr schwer, wenn man sagen würde, ja, das ist eindeutig, geht es da nur um Drachen und es tut alles für Drachen, weil dafür finde ich das nicht wirklich konsequent genug. Das fühlt sich eher an, als ob man gesagt hätte, okay, auf dem Cover ist ein Drachengeborener und ein großer Drache, was muss da rein? Drachen, natürlich. Ist jetzt erstmal wurscht, was die da machen, wie die in die Story eingebunden sind. Es sind halt Drachen, jeder mag Drachen. Gib Ruhe.
Ich meine,
so ungefähr hat sich das
aber das ist ja nicht verkehrt für deine Spielgruppe. Also wenn die einfach ein simples Abenteuer wollen, wo es einfach darum geht, mal ein bisschen zu kloppen und einfach direkt nach vorne zu stürmen und Leroy Jenkins zu machen, und da habe ich große Sympathie damit, dann ist das eigentlich genau das richtige Modul für solche Präferenzen, oder?
Naja, das ist halt Präferenz für Leute, die ja große, große Dinge machen würden. Und deswegen passt Klaus halt auch mehr dazu, da ich nämlich quasi Klaus spielen kann und in der gleichen Runde die Ressourcen wieder zurückbekommen, um dann noch was anderes Großes hinterherzuwerfen, wie eben die Gratuitous Violence, die in Orbital Mites, eine dieser Enchantments oder dieser großen Zauber oder mehr Drachen. Und deswegen finde ich, klar, man muss erstmal auf die 7 Mana kommen dafür. Aber sobald man es kommt, wird man sofort, hat man den Return halt sofort wieder drin. Also, und ab da ist es halt dann nur noch mehr oder weniger Upside.
Ja, und man muss ja dazu sagen, es ist jetzt nicht unbedingt in den Farben, wo man große Schwierigkeiten hat, Mana zu kriegen.
Ja.
Also insofern, das dürfte gehen.
Ich muss allerdings zugeben, dass ich tatsächlich für dieses Deck, mit dem du willst einfach angreifen, am interessantesten als Commander tatsächlich den Wulfgar of Icewind Dale fände. Der hat 4-4, hat Melee. Das bedeutet immer, wenn er angreift, dann kriegt er +1/+1 bis zum Ende des Zuges für jeden Gegner, den du in diesem Kampf angreifst. Und er sagt außerdem, wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, durch ihren Angriff eine Triggered Ability von einer bleibenden Karte, die du kontrollierst, auslösen würde, dann wird diese Fähigkeit stattdessen ein zusätzliches Mal. Also nicht stattdessen, dann wird diese Fähigkeit einfach ein zusätzliches Mal ausgelöst und kostet insgesamt 5 Mana zum Casten, also 3 und Ghoul-Farben. Und ich finde, der Cloth oder Klaus oder Cloth geht halt sehr stark in diese Big-Mana-Richtung. Und das ist sicherlich strong, aber ich glaube, lustiger und abwechslungsreicher für meinen persönlichen Geschmack wäre tatsächlich in der Command-Zone diesen, die Effekte werden verdoppelt, Effekt immer griffbereit zu haben.
Erstens, ich hasse diese Effekte abgrundtief, weil damit wird bloß Infinite Channel Energie gesucht. Zweitens, wer ist Wulfgar of Icewind Dale? Beantworte mir das. Und drittens, es gibt nur 2 Kreaturen, die triggern. Clouth und Savage Ventmore in den Deck.
Nein, aber ich rede jetzt quasi, wie würde ich das Deck entwickeln? Und ich meine, Wulfgar, er hat ein nettes Grinsen in seiner Artwork. Das reicht mir. Ich kenne den Mann nicht, aber er wirkt sympathisch.
Ich glaube, Wulfgar ist, der wird einfach nur in einem Absatz erwähnt, da steht, du siehst einen grinsenden Barbaren, der hinten am letzten Tisch in der Taverne Bier trinkt. Und immer mehr grinst, je mehr Bier er trinkt.
Ach, mein Spirit, also, ne?
Ich glaube, man kann, also man muss jetzt Wulfgar, da muss man hier keine großen Sagen um ihn rumschreiben. Er kann schon sehr mächtig sein, aber ich glaube eher in seinem eigenen Abenteuer. Da hat Freddy schon, also habt ihr beide recht, weil du hast ja gesagt, du würdest dann eher was um ihn rumbauen und Freddy hat gesagt, ja, aber es gibt eigentlich nichts, was Wulfgar da machen kann, hier in der Umgebung. Das heißt, Wulfgar ist vielleicht der Held von seiner eigenen Geschichte, aber in der Geschichte ist er wirklich nur zufällig
da. Das
stimmt,
ja, das kann sein.
Hier ist, wieso ich das sag, ihr kennt vielleicht Driss Do'Urden. Wulfgar sollte der ursprüngliche Protagonist von dieser Story sein und nicht Driss Do'Urden und wurde auf die Ersatzbank geschickt und genauso setze ich ihn noch hier auf die Ersatzbank.
Das musst du nicht mehr machen, er sitzt da ja schon von sich aus, ja. Die arme Sau.
Jetzt mal dieses Modul als Ganzes betrachtet. Nochmal vielleicht für die Frage, was deine Spielgruppe spielen sollte. Ich sehe das ein oder andere Interessante in dem Deck, was ich ganz cool finde. Ich glaube wieder, dass das tatsächlich ein Modul, das erfindet das Rad jetzt nicht neu, aber es ist solide. Ne? Es ist wie eine Linsensuppe. So, du weißt, was du hast. Es ist nahrhaft, es ist gut. Es stärkt dich, du kannst gut kloppen gehen damit, wenn du möchtest. Und wenn jetzt Einsteiger oder Einsteigerinnen zum ersten Mal tatsächlich mit Jochen eine Runde D&D spielen oder eben vielleicht zum ersten Mal Commander spielen möchten, kann man mit dem Deck eigentlich nicht viel falsch machen, weil insbesondere es halt auch nicht so komplizierte Entscheidungsszenarien irgendwie für dich bereithält, wie vielleicht das Dungeon Deck oder andere Sachen, sondern du sagst halt so, ich caste meine Dinge, ich greife an, eine Menge Stuff triggert, ich mache Drachen, Drachen sind cool, meine Gegnerinnen und Gegner sterben. Und das finde ich immer eine sehr gute Kausalkette, die ich absolut gutheißen kann.
Ja, lügt halt nicht auf der Box. Es sagt, ich will Drachen machen, es macht Drachen, es greift mit Drachen an. Es ist eine super Basis für ein Drachendeck. Nur, ich glaube, wenn man sich halt Vrondis selbst anschaut, dann ist es ein bisschen schade, dass es halt eigentlich mehr um Klaus geht. Und Vrondis ist, finde ich, der mit mehr Möglichkeiten.
Da gebe ich dir auch recht, ja.
Ja, ich glaube, das Problem von dem Abenteuerbuch ist jetzt, dass man sich halt sehr auf, vielleicht ein bisschen zu sehr auf diese ikonische Anziehungskraft von Drachen verlassen hat und nicht wie beim Portal der Welten halt dann nochmal versucht hat, da irgendwie eine coole Wendung reinzukriegen und dass die Geschichte halt irgendwie fetzt. Da hat halt jemand gesagt, ja, da ist ein Drache auf dem Cover, irgendwer wird es schon kaufen. Ich meine, ich habe es offensichtlich getan, also hat es ja geklappt. Aber jetzt haben wir uns alle Abenteuer angeguckt. Wir können doch vielleicht noch einmal auf so, was sich so durch die ganzen Abenteuer zieht, so unsere Highlights und Lowlights gehen. Und dann würde ich sagen, müssen wir wirklich auch schon mal entscheiden, was wir denn spielen. Also ich meine, wir können natürlich irgendwann einfach alle durchgespielt haben, aber ich würde sagen, wir machen dann schon eine Reihenfolge, was wir zuerst spielen, weil wir wollen natürlich das coolste Abenteuer zuerst.
Hm. Also ich glaube, als letztes würde ich es Dungeons of Death nehmen, weil beide Legenden sprechen mich nicht an und ja, Nihilo, der Techie, Red Zone, so wie er doch nicht spielt, das Deck existiert bereits.
Also das ist, für dich ist das der letzte Platz. Bei mir würde ich, also wir fangen sozusagen von hinten an, welches Abenteuer wir auf keinen Fall dann übermorgen spielen werden. Da muss ich sagen, da kloppen sich bei mir die Gewölbe des Todes und der Zorn der Drachen ein bisschen. Wobei wahrscheinlich ich auch die Gewölbe des Todes ganz nach unten setzen würde, einfach weil das hat mir zu viele One-Trick-Mechaniken drin. Und also es ist generell ja sowieso nichts, was mich so mega interessiert, Nekromantie, aber es hat mir ein bisschen zu viel, ja, ich verlasse mich nur auf dieses eine Abenteuer und danach wird es ein bisschen schal und dann gewinnen die Drachen doch am Ende, auch wenn ich sie auch nicht so mega spannend finde, weil sie halt Drachen sind.
Also ich gehe jetzt hier ein bisschen, meine Einschätzung ist ein bisschen eine andere als abweichende Stimme hier. Für mich ist der letzte Platz geht an Aura of Courage, also an das Banddeck. Das ist aber auch eine sehr subjektive Sache. Für mich ist auch ein bisschen die Frage, welches Modul gibt die interessantesten Möglichkeiten? Zum einen, was Wiederspielwert angeht, zum zweiten, was Modifikationsmöglichkeiten angeht. Und ich sehe bei drei der anderen Decks sehr spannende Richtungen, in die ich die jetzt persönlich weiterentwickeln würde. Bei dem sehe ich aber keine wirkliche Richtung, die mich reizt. Ich finde diesen Giant ganz interessant, der Power Toughness verändert. Aber nicht interessant genug, weil er halt am Ende dann des Tages doch 7 Mana kostet. Und 7 Mana ist einfach echt viel, um da eine Strategie drumherum zu basieren. Da musst du ja nur ein paar Mal sterben und du kannst ihn nie wieder casten. Und dieses ganze Aura und Equipments ist einfach nicht meins. Deswegen ist das für mich auf Platz 4.
Dann sag mal weiter, was die anderen sind. Weil ich muss mich mit Draconic Rage auch anschließen an Jochen. Aber es liegt eher daran, dass ich die anderen zwei super finde.
Ich glaube halt, dass wir, wenn ich das jetzt richtig rausgelesen habe, dann sind wir doch alle so, dass Draconic Rage zum Beispiel eher im Mittelfeld ist. Also ist halt sehr klassisch.
Ja.
Macht auch Spaß, aber es ist halt, ja, da ist, glaube ich, nicht so, woran man sich jetzt jahrelang erinnern wird. Die Frage ist ja eher, was sind denn so jetzt die Anführer der Liste, weil ich hatte am Anfang auch gedacht, dass, weil ich eben klassische High Fantasy mag, dass die Aura des Mutes für mich da oben ist, Aura of Courage. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass, auch wenn ich es nicht, ich werde wahrscheinlich nicht viel damit anfangen können, mit vielen dieser Teufel und so, die drin sind, dass der Platz 1 geht auf jeden Fall ans Portal der Welten, ans Planar Portal.
Bei mir auch, 100%. Das ist extrem originell, es sieht so spaßig aus. Ich krieg schon Lust auf das Deck, nur wenn ich mir die Liste angucke. Und das Ding bei diesem Deck ist halt, mehr als alle anderen dreien, in meinen Augen hat es sowohl in unmodifizierter Form, direkt aus der Schachtel heraus, sieht es super spaßig aus, als auch, dass es nicht nur eine, sondern gleich zwei super spannende Avenues bietet, in die man es weiterentwickeln kann. Also sowohl dieses, meine Gegner müssen sich gegenseitig angreifen. Freddy, wegen mir kann man da auch noch den Commander zu diesem Kaltheim-Dämonen wechseln. Aber das Deck quasi hat ja durchaus Support in den Farben dafür. Oder eben diese Treasure-Sache, das ist beides super cool. Und um nochmal meinen Senf abzugeben zu dem Drachendeck, das würde ich tatsächlich auch dann für mich auf einem gleichen Platz 2 zusammen mit dem Esper-Deck sehen, weil ich glaube, also diese ganze Drachensache würde ich einfach sein lassen. Drachen sind nicht so mein Ding, aber ich würde total auf diese Enrage-Sache bauen und einfach ein Enrage-Deck draus bauen und das finde ich cool.
Aber dann nimm doch einfach den Rondes raus. du hast den Sheet vor dir.
Ja, nee, genau. Vermutlich würde ich den einfach als Single kaufen.
Jetzt bin ich nämlich einfach hier der Querdenker und ist Fraktus Freddy hier und stellt Israktos-Deck nicht an erster Stelle. Ja, denn ich sage euch, wieso ich Aura of Courage als das Niceste finde. Erstens, es hat die Reprints. Es hat den Utopia-Sprawl. Es hat den Kern in diesen Bandfarben, den ich überall verwenden kann. Auch Länder, die man sich normalerweise relativ wenig kauft. Die neuen Karten sind jetzt nicht broken, aber es sind genau die interessanten Dinge, mit denen ich rumspielen möchte. Und auch wenn es ein bisschen getrennt ist, also quasi dieses Artefakt-Thema, Storwald und Galia selbst, ich habe hier alles drin. Ich habe hier drei Grundlagen. Ich kann mit Galia dieses Enchantment-Thema gehen. Danach kann ich Kati Bri nehmen, über die wir noch gar nicht geredet haben, die eben ihr eigener Artefakt-Commander ist, mit relativ neuen, wichtigen Reprints, die wir jetzt schon lange nicht mehr gesehen haben, wie Basilisk's Collar oder Viridian Longbow, Sword of the Animist, alles Dinge, die im Preis hochgeschossen sind. Und hier du in ein Paket bekommst, Staples, die ich in mehreren Decks hole, von Nature's Lore, Heroic Intervention, da brauche ich nicht mehr viel machen. Und ich habe noch mein eigenes Experiment mit Storwald. Und auch noch diese Synergie mit den Realm Cloaked Giant, das ist auch eine Karte ist, die ich zum Beispiel, wenn ich Minsk aus dem Hauptdeck bauen möchte, dadurch etablieren kann. Das ist für mich als Deckbrewer nämlich das Interessanteste, weil ich nämlich so viele Wege habe, aus diesen einen was zu machen. Während ich mich trotzdem bei Planar Portal sehr, es ist zwar ein cooles Thema, aber ich sehe halt nur zwei coole Themen. Und hier habe ich halt trotzdem diese weite Möglichkeiten an Dingen, die ich auch einfach mal haben möchte. So, da sind die Staples dahinter einfach dafür. Da ich sehe dieses Banddeck und sehe keinen Wasted Slot.
Ja, interessant. Ja, Jochen, was sagst du denn zu dem Dungeon Deck? Weil ich muss sagen, dass mir das tatsächlich auch ganz gut gefällt eigentlich. Aber nur mit dem Nihilor. Und zwar finde ich Esper Red Zone eine super interessante und attraktive Idee. Also ein Deck, das tatsächlich sagt, ich greife an. Und das gefällt mir gut. Ich mag das ja immer, so Strategien und Archetypen zu verbinden mit Farben, in denen die normalerweise nicht auftauchen.
Ja, mein Problem, also ist mit Nihilor kann ich verstehen, weil ich mag das auch, wenn man... Ich mag halt generell, weil ich im Gegensatz zu Big Brain Freddy bin ich halt eher Low Brain Jochen und ich möchte Leute einfach mit Leuten tot, also ich möchte Leute mit Leuten erschlagen. das heißt, Nihilor wäre für mich natürlich auch die bessere Wahl. Ich habe echt das Problem damit, dass sich Seafris so auf diese One-Trick-Pony-Schiene setzt mit den Dungeons. Das finde ich einfach nicht so, also zum einen finde ich die Mechanik nicht besonders spannend und zum anderen finde ich das problematisch, wenn man sagt, okay, dieses Modul kann genau diesen einen Trick und der wird dann in anderen Modulen halt nicht mehr auftauchen. Viel Spaß damit. Deswegen ist das für mich nicht so sehr interessant. Ich muss aber auch sagen, dass mich doch durchaus ein paar Einzelstücke daraus interessieren und ich wahrscheinlich deswegen dann mal reinschaue. Eben, wir haben ja drüber gesprochen, diese Min-Illusionistin oder das Phantom-Steed. Also es sind für mich schon, das sind coole Einzelstücke drin, wo man sagen kann, da kann ich ein Abenteuer drin rumbauen oder ich kann ein Abenteuer damit verbessern und cooler machen. Aber so wie es jetzt erzählt wird, um vor allem Seafris rum, finde ich es recht langweilig und ja, nicht so wirklich ausbaubar. Jetzt sind wir natürlich wieder zu einem fantastischen Draw gekommen, weil wir uns nicht einig sind für nichts, aber...
Aber das Schöne daran ist, dass wir alle möglichen, glaube ich, unterschiedlichen Präferenzen vielleicht auch hier so ein bisschen abgedeckt haben oder repräsentiert haben. Und ich denke, wie eigentlich immer bei Precons in den letzten paar Iterationen und im Commander ganz allgemein gilt, es gibt kein objektiv richtig oder falsches Deck hier. Ich glaube, dass die vom Power Level tatsächlich auch alle relativ ausgeglichen sind. Also ich glaube, es ist insgesamt eine gelungene Produktlinie, die kann man sich alle vier kaufen, schön miteinander spielen. Also im Fall von deiner Playgroup könnt ihr vielleicht auch einfach alle Abenteuermodule einmal durchzocken an vier verschiedenen Abenden. Und da kann man, glaube ich, nicht viel falsch machen. Und man muss einfach nochmal sagen, Wizards hat das mittlerweile durchaus ganz gut drauf, gute Pre-Constructed Deckmodule zu bauen.
Ich glaube ja, ich werde einfach am Ende, passend zu der ganzen Dungeons & Dragons Thematik, werde ich einfach ein W4 werfen und dann entscheidet der halt, welches Abenteuerbuch gespielt wird. dann hat der Zufall auch nochmal seine Macht ausgespielt. Es gibt aber noch ein paar Sachen jetzt zum Abschluss, die sind nicht zufällig.
Oder aber doch. Und zwar können die Leute da draußen einen W4 werfen und sich entscheiden, auf welcher der vier großen Plattformen und oder Twitter-Accounts sie uns als erstes folgen wollen. Diese Plattformen sind nämlich, Freddy, Nummer 1.
Das ist 1, EDH-Kompass auf Twitter. Jochen, Nummer 2.
Commander Kompass auf Instagram und TikTok. Das ist 2 und 3 sogar.
Und 4 wäre unser wunderbarer, allseits beliebter, berühmter und begehrter exklusiver Discord-Server. Und exklusiv bedeutet, ihr müsst nur auf einen Link klicken und dann seid ihr dort. Und wenn ihr dort seid, da gibt es Deckbau, da gibt es Decktipps, da gibt es eine Lore-Sektion, wo man sich kundig machen kann über die geheimen Einzelheiten der Magic- und D&D-Lore, zum Beispiel, wer dieser Wulfgard oder Wolfgar oder Wolfgang ist oder wie man auch immer ihn nennen möchte.
Wolle.
Und es gibt die Möglichkeit, Spelltable zu spielen und all das und noch viel mehr findet ihr dort. Und das Beste ist aber, und das Beste kommt wie immer zum Schluss, es ist die Plattform namens WhatsApp, Schrägstrich Facebook, Schrägstrich Signal, Schrägstrich eure präferierte App.
Grindr meinetwegen.
Oder Kommunikationsplattform, wo ihr mit euren Freundinnen und Freunden Kontakt habt. Und dort geht ihr jetzt hin, ja genau jetzt, wo ihr das hört, und schickt einen Link zum Commander Kompass an Leute, die Magic spielen oder auch einfach wildfremde Menschen und sagt, hey, guckt mal dieser Podcast, checkt den mal aus, abonniert den, gebt dem 5 Sterne und Bewertungen auf iTunes und auf Spotify. Und wenn ihr das macht, dann freuen wir uns. Wir haben bereits mitbekommen über unseren Discord-Server, dass Leute das machen und dann gibt es von uns eine personalisierte Dankeskarte in Form von einem lieben Gruß.
Und eine personalisierte Dankeskarte von mir gibt es, wenn wirklich jemand auf Grindr uns bewirbt.
Where
und Screenshot schickt. Ich will
where you sehen. Go. Where you go. Ja. Da gibt es eine unterschriebene Magic-Karte von Freddy mit Signatur.
Definitiv.
In diesem Sinne würde ich sagen, nächste Woche geht's weiter und viel Spaß mit den Pre-Contacts, wenn wir euch dazu überzeugen konnten, eins davon euch zuzulegen. Lasst uns wissen, welches, indem ihr auf den Discord-Server geht.
Ciao, ciao.
Peace.
Ciao.